Nachdenkseiten. Die kritische Website. Alles Paletti? Nachdenken über Gesellschaft und Wirtschaft mit dem Fokus Schulbildung. Von Jörg Knebusch. Verantwortlich Jens Berger. Deutschland ist stolz auf seine Ingenieure, Entdecker und Freigeister. Es gibt einige herausragende Persönlichkeiten. Wir haben aber eigentlich das Potenzial für viel mehr Kreativität. Das wird uns jedoch abtrainiert. Zunehmend sind andere auch schneller als wir, versuchen nur halb ausgereifte Sachen und beherrschen die Fähigkeit, auf komplexe Herausforderungen entsprechend zu reagieren. Auf vernetztes Denken wird in unseren Schulen niemand konsequent vorbereitet. Dort geht es hauptsächlich um Wissensvermittlung. Veränderung ist möglich. Es gibt weltweite Initiativen, dies zu ändern, mit Bildung für eine nachhaltige Entwicklung. In unserem Landkreis gab es bisher, bis auf eine konfessionell gebundene Grundschule, keine alternativen Bildungsangebote und nun haben sich in den letzten Monaten gleich 3 Initiativen zur Gründung von alternativen Schulen gebildet. Ist das reiner Zufall? Sind das nur Aktivitäten von ewigen Alternativo-Systemgegnern und Utopisten? Nein, es sind ganz normale Eltern, Lehrer, Unternehmer. Menschen, die sich ihre Gedanken über die aktuelle Situation unserer Gesellschaft im Hinblick auf sich vollziehende gravierende Umwälzungen und die notwendigen nachhaltigen Reaktionen machen. Befinden Sie sich im Moment im Wohlfühlmodus? Meinen Sie, so wie es gerade läuft, sind wir für die Herausforderungen der Zukunft richtig aufgestellt? Dann lesen Sie bitte nicht weiter. Für alle anderen? Am 18. September 2015 verabschiedete die Generalversammlung der Vereinten Nationen die Agenda 2030, eine Übereinkunft aller 193 Mitgliedstaaten mit 17 globalen Zielen für nachhaltige Entwicklung. Sustainable Development Goals, SDGs, mit 169 Unterzielen. Sie gilt seit dem 1. Januar 2016 und dient sozusagen als Gebrauchsanweisung für eine bessere Welt. Haben Sie davon schon etwas gehört? Wieso eigentlich nicht? Anscheinend gab es Wichtigeres. Die Agenda 2030 benennt 5 Dimensionen, auf die gleichermaßen abgezielt werden muss: den Menschen, den Planeten, Wohlstand und Frieden und eine globale Partnerschaft, Englisch People, Planet, Prosperity, Peace, Partnership, 5 P's. Die Vision der Agenda 2030 ist der gesunde Mensch, der in Frieden in einer gerechten Gesellschaft lebt, umgeben von einer intakten Umwelt überall in der Welt. Wenden wir uns nun speziell dem 4. Zielkomplex hochwertige Bildung zu, wo im Unterziel 4.7 steht, Zitat: bis 2030 sicherstellen, dass alle Lernenden die notwendigen Kenntnisse und Qualifikationen zur Förderung nachhaltiger Entwicklung erwerben, unter anderem durch Bildung für nachhaltige Entwicklung und nachhaltige Lebensweisen. Zitat Ende. Die UNESCO hat für diesen Zielkomplex Bildung bereits ein Umsetzungsprogramm entwickelt. 2015 fiel der Startschuss für das UNESCO-Weltaktionsprogramm Bildung für nachhaltige Entwicklung, BNE. Das 5-jährige Programm 2015 bis 2019 zielt darauf ab, langfristig eine systemische Veränderung des Bildungssystems zu bewirken und Bildung für nachhaltige Entwicklung vom Projekt in die Struktur zu bringen. Die Bundesregierung beteiligt sich am Weltaktionsprogramm. Das federführende Ressort ist das Bundesministerium für Bildung und Forschung, BMBF. Irina Bogota, die Generaldirektorin der UNESCO, schreibt im Vorwort der Roadmap zur Umsetzung des Weltaktionsprogramms Bildung für nachhaltige Entwicklung, Zitat: die komplexen globalen Herausforderungen der heutigen Zeit verlangen Antworten, die in unserem kollektiven Verständnis von Menschlichkeit verwurzelt sind. Ich bin davon überzeugt, dass die vor uns liegenden Risiken und Chancen einen Paradigmenwechsel erfordern, den nur Bildung in unseren Gesellschaften hervorrufen kann. Zitat Ende. Im Weltaktionsprogramm BNE heißt es dann, Zitat: Lehren und Lernen soll auf interaktive Weise und mit dem Fokus auf die Lernenden gestaltet werden, um forschendes, aktionsorientiertes und transformatives Lernen zu ermöglichen. Zitat Ende. Wie soll das umgesetzt werden? Erneut Zitat: Förderungen von Kernkompetenzen wie kritisches und systematisches Denken, kollaborative Entscheidungsfindung und die Übernahme von Verantwortung für aktuelle und zukünftige Generationen. Zitat Ende. Was soll das bewirken? Erneut Zitat. Lernende jeden Alters in allen Lernumgebungen in die Lage versetzen, sich selbst und die Gesellschaft, in der man lebt, zu verändern. Zitat Ende. Wieso lesen wir davon nichts? Ist es nicht gewollt, dass die Mehrheit der Bevölkerung kritisch, kreativ und systematisch denken lernt und in allen Lebenslagen in die Lage versetzt wird, sich und die Gesellschaft zu verändern? Soll unser Bildungssystem nur brave, fleißige Abarbeiter für die Industrie hervorbringen? Interessanterweise schrieb bereits am 13. Oktober 2014 einmal die Wirtschaftswoche, Zitat, endlich durchbrach nun am 6. Mai 2014 in der englischen Tageszeitung The Guardian ein offener Brief an den OECD-Verantwortlichen für PISA, Andreas Schleicher, mit dem Titel OECD and PISA Tests and Damaging Education Worldwide. Das unwürdige Schweigen, unterschrieben von über 150 Universitätsdozenten aus aller Welt und hebt dann hervor, Zitat, in den PISA-Studien und der OECD-Governance ist also keine Bemühung zu sehen, nationale Bildungssysteme zu optimieren, sondern die Absicht, weltweit eine globalisierte, standardisierte Bildungspraxis zu installieren. In dieser werden Menschen auf ihren Wert als Humankapital reduziert und die Nationalstaaten haben sich einen globalen Bildungsleviathan unterzuordnen. Höchst fraglich ist, ob diese Zielsetzung und der Weg dahin wohl mit den Bedingungen von Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechten, Völkerrecht und Gemeinwohlförderung vereinbar sind. Zitat Ende. Verblüffend und eigentlich völlig im Einklang mit der geäußerten Kritik sagt Schleicher bereits 2011, was Schule 2.0 für ihn bedeutet. Zitat. Sie bereitet auf ein gesellschaftliches und berufliches Leben vor, das wir heute noch nicht kennen, auf Technologien, die erst morgen erfunden werden und hilft, Herausforderungen zu bewältigen, von denen wir heute noch nicht wissen, dass es sie gibt. Zitat Ende. Auch auf dem 2012 gehaltenen Vortrag auf einer TED-Conference äußerte er sich ähnlich. Wie passt das zusammen? Kann Schleicher sich in der OECD mit seinen Ansichten nicht durchsetzen? Wieso misst die OECD in PISA dann sogenannte Lernerträge als Schülerleistungen in Mathematik und in Lesekompetenz und nicht in Kreativität und vernetztem Denken? Wer ist denn die OECD eigentlich und was sind ihre Ziele? Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung wird bei Wikipedia wie folgt beschrieben. Zitat: Laut OECD-Konvention sind die Ziele der Organisation zu einer optimalen Wirtschaftsentwicklung, hoher Beschäftigung und einem steigenden Lebensstandard in ihren Mitgliedstaaten beizutragen, in ihren Mitgliedstaaten und den Entwicklungsländern das Wirtschaftswachstum zu fördern, zu einer Ausweitung des Welthandels auf multilateraler Basis beizutragen. Die Analysen und Empfehlungen der OECD zur Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten orientieren sich an einer liberalen, marktwirtschaftlichen und effizienten Wirtschaftsordnung. Für die Arbeits- wie für die Produktmärkte spricht sich die Organisation für den Abbau von Schranken und für mehr Wettbewerb aus. Zitat Ende. Auf der Website der OECD steht in der Mission, die man sich gegeben hat, jedenfalls nichts davon, dass man eine nachhaltige Entwicklung der Welt als oberste Prämisse fördern möchte. Es geht um das ökonomische und soziale Wohlbefinden der Menschen im Rahmen und zur Absicherung einer liberalen, marktwirtschaftlichen und effizienten Wirtschaftsordnung. In ihrem Jahresbericht Bildung auf einen Blick 2017 OECD-Indikatoren widmet sich die OECD erstmals auch der Messung der Zielerfüllung der Bildungsziele aus den 17 Global Goals, hält aber an den anderen althergebrachten Indikatoren für eine erfolgreiche Bildung weiter fest. So dann eben auch die Kultusminister der Länder und das mit Lernmethoden, die zum Teil 100 bis 150 Jahre alt sind. In Baden-Württemberg reagierte man gerade auf die Verschlechterung bei der PISA-Bewertung im Fach Mathe mit einer Wochenstunde mehr. Sind Schüler mit besseren PISA-Bewertungen wirklich besser auf die Herausforderungen der Zukunft vorbereitet? Wieso muss sich denn so grundlegend etwas an unserem Bildungssystem ändern? Was ist das für ein System? Es wurde in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entwickelt, um fleißige Fabrik- und Fließbandarbeiter und Arbeiterinnen sowie gehorsame Soldaten zu produzieren. Die Wirtschaft war auf die Produktion von relativ gut planbaren Mengen gleichartiger Massenartikel ausgerichtet und benötigte brave, funktionierende Arbeiter, die einfache Aufgaben erledigen können. Dafür war Frontalunterricht, Auswendiglernen, Einzelfachunterricht die richtige Methode. Nur hat sich beginnend seit den 1970er Jahren die Welt gravierend geändert. Sie wurde komplexer und schnelllebiger. Und all das spitzt sich mit den Veränderungen durch die Digitalisierung immer mehr zu. Jedoch kommt aus unserem Bildungssystem überwiegend kein Nachwuchs, der Eigeninitiative, komplexes Denken und Kreativität zum Finden und Lösen der aktuellen Problemstellungen gelernt hat. Auch die Wirtschaft tut sich schwer mit den notwendigen Veränderungen. Machterhalt von alten Alpha-Tieren und zentrierte Führungssysteme mit tiefen Hierarchien verhindern Schnelligkeit und Eigenverantwortung im Umgang mit der immer weiter wachsenden Komplexität. Ein Ausweg aus dieser Sackgasse sind verschiedenste Ansätze aus dem Baukasten von New Work. Dieses hier weiter auszuführen, wäre ein eigenes Thema und würde den Rahmen sprengen. Ich möchte mit einem Zitat fortfahren. Wir sind Schüler von heute, die durch Lehrer von gestern in einem System von vorgestern auf die Probleme von übermorgen vorbereitet werden sollen. Zitat Ende aus dem Buch »Die Schule schwänzt das Lernen« 2013 von Andreas Müller, Bildungsinnovator und Leiter des Instituts Beatenberg, Schweiz. Ist es wirklich so schlimm? Sicherlich hat sich schon punktuell einiges zum Positiven verändert und gibt es heute schon einige neue herausragende Leuchttürme, aber grundsätzlich gilt immer noch, was George Land in einem Langzeittest festgestellt hat. Dem Menschen wird ein nicht kreatives Verhalten beigebracht. Land hatte 1968 ca. 1600 Kinder im Alter von 3 bis 5 Jahren auf ihre Kreativität getestet, basierend auf einem Test, um für die NASA die kreativsten Köpfe zu finden. Dann testete er dieselben Kinder wieder im Alter von 10 und 15 Jahren. Außerdem führte er diesen Test auch noch an 280.000 Erwachsenen durch, mit folgendem Resultat. Im Alter von 5 Jahren waren unglaubliche 98% Ideen- und erfindungsreich, dann mit 10 Jahren schon nur noch 30%, die 15-Jährigen gerade noch 12% und bei den Erwachsenen waren es nur noch ganze 2%. Jetzt könnte man auch sagen, okay, die 2% sind die Vordenker und alle anderen müssten das Erdachte nur noch ausführen. Werden wir damit die immer größer werdenden Herausforderungen unserer Zukunft lösen? Ich habe da einige Zweifel. Und wieso sollen wir die Menschheit eigentlich beim kreativen, selbstständigen Denken bei Innovationen bremsen? Und wieso ist das eigentlich so? George Land erklärt das bildlich so. Unser Bildungswesen funktioniert für das Gehirn so, als ob es laufend die Anweisung erhält, Gas und Bremse gleichzeitig zu betätigen. Wir sollen Neues lernen, entdecken und entwickeln, erhalten dazu aber laufend einengende Regeln, Verbote und sonstige Vorgaben. Texte, Formeln, Gesetze, Lösungswege auswendig lernen, Wissensvermittlung und das in Klassenarbeiten wiedergeben, das ist überwiegend die Schulpraxis. Und wie soll das heute in der Schulpraxis anders funktionieren? Es funktioniert und interessanterweise auch noch ganz anders als von skeptischen Außenstehenden erwartet. So haben sich Kinder der Freien Schule Forstmannstraße in Hamburg in ihren 2 Projektstunden für Entdeckungen und Forschungen, 1/2 Jahr lang jede Woche, als selbstgewähltes Thema nicht mit Pferden, Computerspielen oder Fußball befasst, sondern ziemlich komplexe technische oder Gesellschaftsthemen gewählt. Und nun kommt das Überraschende. Die beste Problemlösungskompetenz hatten nicht die eigentlichen Musterschüler, die beim Auswendiglernen für Klassenarbeiten ganz vorne lagen. Damit sich das nun grundlegend in unserem Bildungssystem ändert, fordert die Roadmap der UNESCO in insgesamt 5 Handlungsfeldern unter anderem erstens politische Unterstützung. Integration des BNE-Konzepts in die Politik in den Bereichen Bildung und nachhaltige Entwicklung, um ein günstiges Umfeld für BNE zu schaffen und eine systematische Veränderung zu bewirken. Zweitens, ganzheitliche Transformation von Lern- und Lehrumgebungen, Integration von Nachhaltigkeitsprinzipien in Bildungs- und Ausbildungskontexte. Übrigens soll das BNE-Konzept bis 2019 umgesetzt sein. Es gibt dazu auch eine Meilensteinplanung und seit Juni einen nationalen Aktionsplan. Im Vorwort dieses Aktionsplanes für Deutschland schreibt Frau Cornelia Quennet-Thielen, Staatssekretärin des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, Zitat: Wir brauchen kreative Ideen, Visionen und Gestaltungsmut für eine nachhaltige Entwicklung. Zitat Ende. Weil es visionäre, mutige Menschen gibt, stehen wir, wie ich auch schon eingangs erwähnt habe, glücklicherweise nicht mehr beim Punkt Null. Hervorheben möchte ich die Initiative Schule im Aufbruch. Diese hat es beispielsweise schon geschafft, für fast 100 Schulen in Deutschland und Österreich eben genau diese Transformation zu einem solchen Bildungssystem anzustoßen bzw. bereits zu vollenden. Ein herausragendes Beispiel bildet die Evangelische Schule Berlin Zentrum, deren ehemalige Leiterin, Margret Rasfeld, heute der führende Kopf von Schule im Aufbruch ist. Viele Schülerinnen und Schüler dieser Schule haben ein begeisterndes Buch über Lernen, wie es uns gefällt, geschrieben. Wieso kennen selbst die meisten Schulleiter das BNE-Konzept nicht? Ein Schulleiter sagte mir nach der Diskussion über Schule im Aufbruch, die Global Goals und die gesellschaftliche Notwendigkeit der Transformation des Bildungssystems, dass er für die Initiative Schule im Aufbruch keine Zeit hat. Er hat schon viele Moden von Lernmethoden kommen und wieder verschwinden sehen und müsse sich nun mit dem Thema Autismus befassen. Den Schluss meiner Darlegungen möchte ich nun mit ein paar Gedanken zum Thema Mut einleiten. Auf der diesjährigen Utopianale mit dem Thema »Was wir lernen wollen« am 11.12. November 2017 in Hannover tauschten wir uns in Dreiergruppen darüber aus, wann und wie wir in unserem Leben schon mal Mut bewiesen hatten und was es mit dem Mut so auf sich hat. Dabei definierte ich für mich Mut als Moment des Verlassens einer Komfortzone. Mut, weil man ein Ziel erreichen will. Mut als ausgeklinkte Sehnsuchtsfeder. Liebe Kultusminister und Ministerinnen, Staatssekretäre und Staatssekretärinnen, Dezernenten und Dezernentinnen, liebe Lehramtprofessoren und Professorinnen und Studenten und Studentinnen, liebe Schulleiter und Schulleiterinnen und Lehrer und Lehrerinnen. Was macht die Arretierung Ihrer Sehnsuchtsfeder? Haben diese Zeilen Sie etwas gelockert? Die UNO, die UNESCO und die Bundesregierung mit dem Nationalen Aktionsplan haben Ziele gesetzt und Wege aufgezeigt. Liebe Eltern, liebe Schüler und Schülerinnen, es geht um eure Zukunft bzw. die eurer Kinder. Steht auf und fordert Veränderungen ein. Bildet lokale und regionale Aktionsgemeinschaften im Zeichen von Schule im Aufbruch. So wie zum Beispiel die Bürgerinitiative OSIA, Osnabrücker Schulen im Aufbruch. Ein Vater, Geschäftsführer und Bürger. Auf unserer Website www.nachdenkseiten.de finden Sie am Ende des Artikels zahlreiche Quellenangaben. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leserinnen und Leser die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes und SoundCloud hören und wenn Sie mögen, dort eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über jede Hilfe.